Da haben wir uns so unterhalten, wie es halt so üblich ist, über Covid, die ganzen Situationen, auch natürlich um ECMO-Anfragen und wie viele da eigentlich kommen, wie viele dann wirklich übernommen werden. Und da habe ich dann eine Aussage dann gemacht, es muss ja nicht immer ECMO sein, und da hat sie gesagt, super, über das musst du in Herrnstein sprechen, das werde ich jetzt einmal versuchen. Und das ist der erste Patient, der weltweit mit ECMO behandelt wurde. Das war im Jahre 1971, 72 dann publiziert. Sie sehen hier den Gasaustauscher, etwas größer als heute. Ziemlich grobig, 24 Stunden war dieser Patient an ECMO. Er hat überlebt. Ein amerikanischer Kollege hat dann mal gesagt, vielleicht hat er auch nur überlebt, weil er nur 24 Stunden an diesem Gerät war. Ja. Und dann kam das große ECMO-Trial von Warren Zapol, das nicht positiv ausgegangen ist in den 70er Jahren. Dann hat man das nur ganz speziellen Patienten, wenn überhaupt, gegeben. Als ich 97 nach Bonn gekommen bin, haben wir dann auch ECMO begonnen in Bonn. Wir haben das dort etabliert, da waren 7, dann Ralf Rosson nach Aachen, das sind dann 8. Im Jahr 2014 hat Herr Schäbe, das war mein geschäftsführender Oberarzt bis letzten Monat, einen Vortrag gehalten über ECMO-Transporte. Da waren etwa 2000 Krankenhäuser, 50 ECMO-Zentren. Und wenn Sie sich die Situation ansehen während der Pandemiezeit, das sind das DIVI-Register. Jedem Kollegen aus Deutschland ist das bekannt. Wir müssen da täglich unsere Kapazitäten melden. Dann sehen Sie im Februar 2021, also am Höhepunkt der Pandemie, 775 ECMO-Kapazitäten, 471 verfügbare an diesem Tag, 304 in Nutzung. Selbst am Höhepunkt der Pandemie hat es also eine sehr große Kapazität gegeben, um nicht zu sagen, auch eine Überkapazität. Nichtsdestotrotz haben sich die Länder bemüßigt gefühlt, weitere ECMO-Kapazitäten heranzuschaffen. Michael Bauer grinst, er kennt das. Man hat auch kleineren Häusern Systeme zur Verfügung gestellt, weil man unbedingt versuchen wollte, mit allen Mitteln den optimalen Schutz der Bevölkerung zu ermöglichen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, welche Patienten sollen mit respiratorischer Insuffizienz sollen eigentlich eine ECMO erhalten? Und es stellt sich auch die Frage, das muss man ganz klar sagen, welche Intensivstationen sollen eigentlich eine ECMO durchführen? Und hierzu hat es in der letzten Zeit unheimlich viel Publikationen international gegeben, weil diese Thematik abhängig von der, sage ich mal, wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Länder, von den Gesundheitssystemen, selbst auch in Westeuropa eine riesige Diskussion herbeigeführt haben. Zunächst einmal über die Selektion von erwachsenen Patienten. Ich möchte mich bewusst auf erwachsene Patienten fokussieren, die eine venovenöse ECMO benötigen. Natürlich wollen wir die Patienten selektionieren, die von dieser Behandlung profitieren. Das bedeutet, Sie müssen auch diejenigen selektionieren, die eigentlich zu gut sind, um einen Nutzen der Behandlung zu haben, aber auch die, die zu schlecht sind, um davon zu nutzen. Das heißt, es ist eigentlich ein altes Slide von mir. Das heißt, Sie müssen irgendwo auch irgendwie die Überlebenswahrscheinlichkeit antizipieren. Möglicherweise spielen für Ihre Entscheidungen auch die Qualität, die Lebensqualität nach der Behandlung eine Rolle. Es sind immer ethische Entscheidungen, ohne Frage. Und es ist so ein Multi-Consultant Decision Making. 2022 ist jetzt im Critical Care auch etwas erschienen. Wie geht man eigentlich heran, um Patienten zu identifizieren, die von so einer Behandlung profitieren? Da geht es auch darum, die Überlebenswahrscheinlichkeit oder Versterbenswahrscheinlichkeit abzuschätzen. Es geht auch um ethische Gesichtspunkte. Es geht auch wiederum abzuschätzen, wie ist eigentlich die Qualität und die Rehabilitationsfähigkeit solcher Patienten. Und natürlich wird auch hier empfohlen, dass das so in einem, der internationale Ausdruck ist jetzt Multi-Consultant Decision Making Modell, abgehandelt wird. Das sind eigentlich alte Slides aus 2011, ja, unser Algorithmus. Und da steht am Beginn, dass eben ein Team aus unserem Krankenhaus mit dem anfragenden Intensivmediziner in einen Dialog geht und das anhand eines ganz klaren Schemas abhandelt. Ja, das haben eigentlich die meisten größeren ECMO-Zentren. Und ich zeige Ihnen jetzt einmal Daten, die wir einmal auf die Schnelle erhoben haben aus 2021. Da waren 374 Anfragen. Die ECMOs, die wir durchgeführt haben, das sind nur die, die wir von extern geholt haben. Wir haben insgesamt zu 150 durchgeführt. Ja, das waren 94. Abgelehnt haben wir 280. Das waren 75%, also ein relativ hoher Anteil. Ich wollte Ihnen eigentlich hier auch Daten vorstellen, was aus diesen Patienten letztlich wurde. Dieses Projekt ist noch ongoing, weil in Nordrhein-Westfalen brauche ich dazu den Nachweis, dass das im öffentlichen Interesse ist, um die Daten bei externen Häusern anzufragen. Das geht über Ethikkommission, Datenschutzbeauftragten und ist halt ein Prozess, der mal so 9 Monate dauert. Ja, ich kann nichts dafür. ECMO, wo wir gesagt haben, wir sehen keine Indikation, etwa 60%, wo wir eine oder mehrere Kontraindikationen gesehen haben, 40%, Alter war ein Auslöser, 15%, Komorbiditäten 17%, Dauer der invasiven mechanischen Beatmung 10%, Multiorganversagen am Ende etwa 6%. Und End-of-Life-Decision, wo man sich im, das ist auch das, was Sie gefragt haben, warum rufen Sie eigentlich diese Häuser an? Ja? Da hat sich der Betreffende halt nicht getraut, die End-of-Life-Decision zu machen und benötigte eine Zweitmeinung. Das ist ja das, was Sie in der Charité wahrscheinlich auch immer wieder durchführen müssen. Ja? Und keine Kapazität hatten wir 35%. Da haben wir natürlich auch in Nordrhein-Westfalen unser Netzwerk, wo wir dann an andere Zentren weiterverweisen, beziehungsweise die auch an uns gegebenenfalls. Ich habe Ihnen so einen Fall mitgebracht, ja, Patient, 70 Jahre, etwas übergewichtig, aber das sage ich Ihnen gleich, das macht nichts an der ECMO bis zu einem bestimmten Grad. Pneumonie, ARDS, dann pulmonale Fibrose. Zweimal schon am Pulmonalembolie gehabt, auch mit Intensivaufenthalt, jetzt im Multiorganversagen, natürlich über das ARDS, kardiovaskulär, akutes Nierenversagen, invasive, also zunächst einmal NIF bis zum Abwinken, bis das nicht mehr gegangen ist, am 12. Tag ein Versagen, dann invasiv beatmet. Man hatte auch die Bauchlagerung bereits durchgeführt, hochdosiert Norepinephrin, hohe Druckamplitude, wie Sie erkennen können, 28er Driving Pressure, wie es so schön heißt, PaO2 80, also PaO2, FiO2 80. Wir haben das dann abgelehnt und nur mal so ums Decision-Making, manifeste pulmonale Fibrose, das hat schon der Radiologe in dem anfragenden Haus definiert. Wir haben uns dann die CT-Bilder schicken lassen, wir haben es durch unseren Radiologen und ich habe es mir dann, also man hat es mir dann aufs Handy geschickt, weil man auch wollte, dass ich mir das noch ansehe, aber das war eine fulminante pulmonale Fibrose, die nicht erst akut entstanden ist. Ja. Wir haben nämlich dann herausgefunden, dass diese Patientin bereits seit 6 Monaten eine deutliche Dyspne und Leistungseinschränkung hatte. Ja. Sie hatte ein prolongiertes Multiorganversagen, der septische Schock war inadäquat behandelt aus unserer Sicht mit einem Laktat von 8 und sie hat auch ein höheres Lebensalter gehabt von 70. Ja. Eine andere Anfrage, die ist erst vor zwei Wochen, glaube ich, gekommen, 62 Jahre, 28er BMI, Covid-induzierte Pneumonie, auch Pulmonalembolien in der Vorgeschichte. 7 Tage NIF, dann invasive Beatmung, Bauchlagerung wurde nicht durchgeführt, PEEP von 5, 25er oberer Druck, PaO2, FiO2 99. Da haben wir, was Sie wahrscheinlich in der Charité auch mittlerweile vielleicht über Telemedizin machen, da macht man dann Beratung. Ja. Wir haben mal gesagt, Bauchlagern etc. Wir haben dann in der Nacht, bevor der Nachtdienst heim, noch einmal angerufen. Ja, man hat die praktisch so an der langen Leine und am nächsten Tag war der deutlich gebessert, 40%, 92. Und die Entscheidung war richtig. Und solche Anfragen bekommen Sie natürlich immer mehr. Und in der Tat gebe ich ja der Kollegin da recht, es ist irrsinnig schwierig, solche Entscheidungen nur am Telefon zu machen, wenn Sie da den Patienten direkt sehen können, das ganze Szenario. Wenn Sie mehr Daten haben in einer anderen Aufbereitung, dann hilft Ihnen das. Die Indikationen sollten Ihnen bekannt sein, aber wann immer man sie vorstellt, gibt es danach Diskussionen. Die ELSO empfiehlt hypoxisches respiratorisches Versagen, PaO2, FiO2 unter 80 nach optimalem medizinischen Management. Das inkludiert auch eine Bauchlagerung. Oder ein hyperkapnisches respiratorisches Versagen mit einem pH unter 7,25. Optimale Versuch der Einstellung der Beatmung. Plateaudruck sollte unter 30 sein. Diese Guidelines empfehlen auch Beatmungsfrequenzen bis zu 35. Und sicherlich gibt es noch die Unterstützung Bridging to Lung Transplant, das will ich jetzt in diesem Vortrag sicherlich nicht behandeln. Das ist ein Spezialthema und ich glaube, das ist auch wenigeren Zentren vorbehalten. Die Indikationen von den Krankheitsbildern, glaube ich, sind klar. Und wichtig ist, es geht nicht nur ums akute respiratorische Distress-Syndrom. Da können natürlich auch schweres Asthma, Inhalationstrauma etc. durchaus in Frage kommen. Und die moderne Indikation ist sicherlich auch, die Invasivität der Beatmung herabzusetzen, diese produktive maschinelle Beatmung zu erlauben, diese Mechanical Power of Ventilation zu reduzieren. Und diese Idee ist ja immer hier, einfach die Lunge zu rasten und dann ihr Heilung zu ermöglichen. Diese Indikationen sind in einem Review vom Brody in JAMA schon mal publiziert, die Hypoxie minimieren. Ja, Sie wollen versuchen, hier Organversagen, Organschädigungen zu minimieren, die Hyperkapnie minimieren oder den Lungstress, also die und Strain. Und ein eigenes Thema ist sicherlich diese Reduction of Diaphragm and Myotrauma. Dazu gibt es ganz, ganz wenige Daten, Einzelfälle, ja. Das will ich auch hier nicht abhandeln. Das war auch in dieser Covid-Pandemie ja überhaupt nicht das Thema. Und wenn Sie sich die Empfehlungen der ELSO ganz gut durchlesen, dann kommen Sie zu diesem Satz, the only absolute contraindication for the start of ECMO is anticipated non-recovery without a plan for viable decannulation. Also wenn Sie sich auch nicht trauen, die wieder zu entfernen, sollten Sie es auch nicht machen. Das hören manche nicht gern, aber das ist so. Und de facto läuft es darauf hinaus, dass Sie eine Individual Risk-Benefit Evaluation machen und das ist natürlich etwas ganz Weiches. Ja, das wird man vielleicht in Berlin anders machen als bei uns, aber ich glaube, wir machen es relativ ähnlich, wenn ich mit Stefan Weber-Carstens bespreche. Aber es sind sicherlich, da geht es nicht nur um Indikationen und Kontraindikationen, da geht es die gesamte Krankheitsschwere eines Patienten zu erfassen und Sie wissen, dass das nicht immer trivial ist. Kontraindikationen, relative von der ELSO, wenn Sie schwere Blutungen im zentralen venösen Nervensystem haben, irgendeine schwere Schädigung, systematische Blutung, Kontraindikation, eine Antikoagulation durchzuführen. Das dürfen Sie nicht vorstellen, dass man das überhaupt nie machen darf, aber dass Sie einen bestimmten Zeitraum haben, zum Beispiel nach einer Intervention, wenn Sie das nicht machen sollten. Da kann ich Ihnen sagen, man kann auch eine ECMO ohne Antikoagulation für paar Tage fahren, 7 Tage, das haben wir gemacht, das ist durchaus möglich. Ja. Immunosuppression, ältere Patienten und die mechanische Beatmung für mehr als 7 Tage mit Druckniveaus über 30 und einer FiO2, einem FiO2 über 90. Ja, absolute Kontraindikationen im Intensive Care Medicine publiziert, moribunder Patient mit Multiorganversagen, eine schlechte Prognose, kurzzeitig metastasierte Erkrankungen zum Beispiel, andere fortgeschrittene Komorbiditäten, insbesondere chronische respiratorische Insuffizienzen, irreversibles neurologische Pathologie, ja, und relative Kontraindikationen, hoher Beatmungsdruck für mehr als 7 Tage, fortgeschrittenes Lebensalter, wobei jeder immer sagt, also das Lebensalter ist keine absolute Kontraindikation, da gibt es keinen Threshold, ja, aber das ist natürlich, wenn natürlich sie überhaupt keine Kanülen anlegen können, weil da alles zu thrombosiert ist, na, dann ist irgendwo auch die Ende des technischen Systems gegeben. Blutung und ganz wesentlich ECMO-Zentren, die weniger als 20 VV-ECMOs machen pro Jahr. Und wenn Sie sich das einmal ansehen, was an 775 ECMO-Kapazitäten in Deutschland am 21.02.2021 vorhanden waren, dann kann ich Ihnen sagen, da gibt es viele, die das nicht erfüllen. Was passiert eigentlich mit Patienten, die man ablehnt? Das haben sich die Pariser einmal angesehen. Die haben um Paris herum ein hervorragendes Netzwerk, wo ganz klare Strukturen gegeben sind, wie übernommen wird. Die machen das genauso, wie wir. Die fahren auch raus, kanülieren die Patienten in den externen Häusern und holen sie. Und die ECMO-Patienten, das sind die in Blau, wo man gesagt hat, ECMO vielleicht, aber nicht jetzt, in Rot. Sie sehen, die haben so Überlebensrate von 60%. Das ist relativ gut. Und die, wo man gesagt, ECMO nie im Leben, der kommt nicht dran. Die haben immerhin nach 90 Tagen Überlebensrate von an die 20%. Also Sie dürfen sich das nicht vorstellen, wenn wir einmal sagen, wenn wir jemanden nicht an ECMO nehmen, dass der nicht unter Umständen an dem konventionellen Verfahren überlebt. Das ist nicht so. Es steht zwar in der S3-Leitlinie drinnen Rescue Therapy, aber das ist nicht die klinische Realität. Was sind das jetzt für Patienten gewesen? Ja, ECMO, 18, also 6% Immunsupprimierte. Die haben ungefähr 7 Tage im Krankenhaus verbracht. 5 Tage waren sie von der Intubation, bis man dann die ECMO durchführte. Nicht jetzt, 8 bzw. 7. Nie ECMO, die waren schon ein bisschen länger im Krankenhaus, aber statistisch zwar signifikant, aber vielleicht von der klinischen Aspekt nicht so großartig different, würde ich meinen. Wenn Sie sich dann die Driving Pressure, also die Druckamplituden ansehen, 18, 16, 20, sicherlich unterschiedlich statistisch, aber und PaO2, FiO2, 61, 80, 65 sind also alle durchaus im Bereich der ECMO-Kriterien der ELSO. Und auch die pH-Werte 7,31, 7,35, 7,29 waren durchaus akzeptabel. Das heißt, es haben offensichtlich andere Kriterien als die typischen Indikationen eine Rolle gespielt, diese Patienten abzulehnen. Diese Beatmungstage, das ist immer so etwas, was diskutiert wird. Das geht zurück auf eine Arbeit des französischen Teams um Colomb. Da sehen Sie Beatmung für 3 Tage, die haben relativ super Überlebensraten gehabt. 3 bis 10 Tagen, deutliche Differenz, und mehr als 10 Tage, da sind praktisch 50% dieser Patienten verstorben. Und man ist davon ausgegangen, dass man dann schon einen so deutlichen beatmungsinduzierten Lungenschaden hatte, dass es eigentlich schlecht ist, wenn man Patienten, die sehr lange an Beatmung sind, invasiver Beatmung wohlgemerkt, rannimmt. Daten vom Christian Karangianidis aus Köln, publiziert im Jahr 21, das sind Covid-Patienten. Da sehen Sie einmal, 50% überleben 0 bis 3 Tage, 4 bis 7 Tage, 8 bis 12 Tage, mehr als 12. Und da sehen Sie, das ist nicht mehr so eindeutig. Das ist nicht so einfach. Und ich persönlich glaube, dass das sehr viel damit zu tun hängt, wie sind denn die beatmet, wie die Elso sagt. Also wenn sie eine große Druckamplitude haben, hohe Driving Pressure, hohe transpulmonale Drucke, spielt das eine Rolle. Meine persönliche Erfahrung ist auch, dass lange nicht-invasive Beatmung, die ein Spätversagen hat, wo offensichtlich Patienten auch hohe transpulmonale Drucke haben, auch nicht unbedingt positiv ist. Und eine andere Sache ist natürlich das Alter. Ja. Und bis 40 Jahre 70%, das ist alles aus einem Zentrum, dann 40 bis 50, schon ca. 10-15% schlechtere Überlebensrate und so geht das runter. Also Sie können ungefähr sagen, pro Dekade ab 40 10-15% Verschlechterung des Outcomes gerechnet auf Sterblichkeit. Daten vom Christian Karangianidis, Sie sehen hier für die Covid-Patienten 60 bis 69 und über 69, die haben praktisch nur 25% Überlebensrate 3 Monate. Das sind über 768 Patienten. Wir haben dann in dem Covid-DB-Netzwerk das Study Group das auch angesehen. Und da sehen Sie auch, dass über 60 und dann auch über 70 die Sterblichkeit deutlich zunimmt. Das sind Daten von Bonn, die sind nicht publiziert. Das sind 241 Patienten, die wir uns einmal angesehen haben, auf Langzeitüberleben, 10 Jahre. Ja, und wenn Sie sich da die Altersgruppen ansehen, ist es schon interessant, diese 50%, ja, das sind die Daten, die Sie so nach 3 Monaten haben, die ich Ihnen bis jetzt gezeigt habe. Aber entscheidend ist auch, dass Sie gerade bei diesen Patienten über die nächsten 12 bis 24 Monate noch deutliche Sterberaten haben. Und wir haben das einmal versucht, anders aufzuschlüsseln, nämlich Langzeitüberleben, wenn sie erfolgreich von einer ECMO entwöhnt worden sind. Das heißt nicht, dass die Intensivstation lebend verlassen haben, aber sind einmal von der ECMO gekommen. Und da sehen Sie auch, dass in den ersten 6 Monaten bei den Jüngeren und bis zu einem Jahr 24 bei den Älteren nach wie vor eine bedeutende Anzahl von Patienten verstirbt. Ja. So nach ein Jahr bis eineinhalb Jahre beginnt das wirklich stabil zu werden. Bei den Älteren, also bei den über 64-Jährigen, ist dann hier so nach 7 Jahren, ja, tritt dann auch das natürliche Versterben an. Ja. So oder so. Andere Daten, auch wieder bei Covid-19-Patienten, da sind auch 4.812 Patienten analysiert worden, sind große Zahlen. Auch hier spielt das Alter eine Rolle. Ob eine Karzinomanamnese oder ein Leiden vorliegt, Immunosuppression spielt immer eine Rolle, chronische respiratorische Erkrankungen, akutes Nierenversagen. Und die Notwendigkeit für eine VA-ECMO oder eine VVA-ECMO. Also Patienten, die nicht nur ein respiratorisches Problem haben, sondern offensichtlich auch über eine Rechtsherzdysfunktion oder eine Linksherzdysfunktion oder biventrikuläre, ein kardiovaskuläres Versagen. Daten, die zusammen mit Zürich und Hannover erhoben worden sind. Sie sehen hier Patienten einmal, weil das ja immer die Frage ist, wie häufig entstehen denn überhaupt intrakranielle Hämorrhagien und wie ist da die Sterblichkeit? Hier die Sterblichkeit ohne und hier, wenn die intrakranielle Blutung auftritt, also die intrakranielle Blutung ist genauso wie die pulmonale Blutung unter ECMO mit einer extrem hohen Letalitätsrate verbunden. Ja. Das können Sie auch hier sehen. Und was auffällig ist, hier wurden verglichen eben Covid-Patienten gegen virale Nicht-Covid-Patienten, hauptsächlich Influenza-Patienten, dass die Covid-Patienten schon eine höhere Rate an Antikoagulation erhalten haben. Ja. Also es scheint schon auch zu sein, dass man sich überlegen muss, welche Grunderkrankung man behandelt. Ja. Und hier nochmal die Kontrollen, also nicht Covid-ARDS-Patienten, virale ARDS. Und da sehen Sie schon, dass bei Covid zum Beispiel hier eine höhere Rate an intrakraniellen Blutungen während ECMO aufgetreten ist. Die andere Frage, die ja immer wieder im Raum steht, soll man Patienten mit einer Tumoranamnese an einer ECMO nehmen? Also wir kriegen auch immer wieder Anfragen, Patienten, hämatologische Erkrankung, zum Beispiel Status post KMT oder im Rahmen einer Chemotherapie, kommen in eine Infektion, kommen in eine Pneumonie, kommen in ein ARDS und soll so ein Patient rangehen. Und da ist auch wieder dieses Netzwerk von ECMO-Zentren in Deutschland, die sich das angesehen hat. Kollege Kochanek aus Köln war da derjenige, der den Lead gemacht hat. Insgesamt 297 Patienten und Sie sehen hier Patienten mit maschineller Beatmung versus ECMO. Da haben Sie schon eine Tendenz, dass bessere Überlebensraten gegeben sind. Das sind onkologische Patienten, ist eine hier abgebildet 3 Monate. Und wenn Sie sich dann die Faktoren ansehen, dann sind natürlich, wenn die neu diagnostiziert sind, wenn sie eine progressive Tumorerkrankung haben, dann sind das sicherlich schlechte Indikatoren. Und in Subgruppen spielt natürlich die Thrombozytenzahl und das Laktat eine größere Rolle. Das sind solche Art Heatmaps, die gemacht worden sind und hier mal differenziert zwischen hämato-onkologischen Erkrankungen und einer soliden Tumorerkrankung. Da sehen Sie, dass bei einer soliden Tumorerkrankung, naja, kommen Sie so auf 30-35% Überleben nach 6 Monaten und deutlich schlechteres Überleben, obwohl das eher eine jüngere Patientenpopulation ist für hämatologische Erkrankungen. Ja. Und hier noch einmal 2 Unterklassen älterer Patienten in partieller Remission, milde Thrombozytopenie, jüngere Patienten mit einer moderaten Beschwerden-Thrombozytopenie und ältere Personen neu diagnostiziert oder in kompletter Remission mit ohne Thrombozytopenie. Sie sehen hier natürlich die jüngeren Patienten mit einer Thrombozytopenie. Das ist per se einmal in dieser Gruppe eine schlechtere Prognose. Und Thrombozytopenie bei diesen soliden Tumoren, da sehen Sie auch, dass nach 1 Monat praktisch kein Patient da überlebt hat. Ja, das heißt, in den unterschiedlichen Patientenpopulationen muss man dann auch unterschiedliche Kriterien heranziehen. Ja. Also unser Onkologe hat da relativ junge Patientin gehabt, ja, nach KMT, ja, bereits 25 Tage an der maschinellen Beatmung. Thrombozytopen, also die ist so zwischen 7.000 und 9.000 Thrombos unter 6 bis 8 TKs pro Tag. Und ich habe dann gesagt, ausgrund des Gesamtbildes machen wir das nicht. Es hat bei mir einige Diskussionen dann hervor, also hat einige Telefonanrufe natürlich gegeben. Ja. Nur man muss das auch klar, man muss hier eben die Grunderkrankung berücksichtigen und die speziellen Umstände. Daten wiederum aus dem Bonner Hannover Züricher Netzwerk VVA. Da hat es auch bei uns immer geheißen, boah, wenn einer an eine VVA-ECMO gehen muss, gar nicht gut. Das überlebt keiner. Herr Bode kennt diese Diskussionen. Ja. So ist es nicht. Da überleben auch 50% über einen 24-Monats-Zeitraum. Klarerweise, ein hoher SOFA-Score ist immer schlecht bei diesen Patienten. Das zeigt, dass eben mehr Organsysteme betroffen sind. Wenn natürlich höhere Laktatwerte sind, dann ist das auch grundsätzlich nichts Positives. Das ist klar, glaube ich. Das überspringe ich mal. Ich möchte Ihnen jetzt noch einige Daten vorstellen, die gerade in den letzten 3 Monaten publiziert worden sind. British Medical Journal aus der kanadischen Gruppe, die haben sich über 7.800 Patienten angesehen. Sie haben dann 2 Kohorten gemacht. Patient 1, der überlebt. Patient 2 überlebt nicht. Und sie haben dann ein ECMO-Klon und ein maschinelles Beatmungsklon identifiziert. Und eigentlich hätten die ECMO-Patienten eine PaO2, FiO2 unter 80 haben sollen. Das war für sie eigentlich die Indikation, jemanden an eine ECMO zu geben. Wenn Sie sich die ECMO-Kohorte ansehen, dann sehen Sie erstens einmal den Plateaudruck 22 bis 27 Konfidenzintervall. Das ist moderat aus unserer Sicht. PaO2, FiO2 117, 78 bis 175. Und wenn Sie sich dann die CO2-Werte oder die pH-Werte ansehen, dann sehen Sie, da waren nicht viele dabei mit einer ausgeprägten respiratorischen Azidose. Zumindest nicht die, die DL so definiert hat. Und insgesamt würde ich sagen, war das eine relativ moderate RLTS-Gruppe. 11,5% haben wirklich eine ECMO bekommen. Und die haben sich dann die Krankenhausletalität angesehen für 60 Tage, also 2 Monate. Das ist nicht sehr viel. Konventionelle Beatmung, ECMO. Wohlgemerkt, das ist keine randomisierte Studie, das ist eine retrospektive Analyse. Und eigentlich würde man sagen, ja, diese ECMO-Patienten, ja, die sollten ja mindestens so eine genauso hohe Sterblichkeit haben wie die normalen Beatmungspatienten, die keine ECMO-Indikation haben. Die ECMO mit einer PaO2, FiO2 unter 80 Indikation lag darunter. Für die gesamte ECMO-Gruppe war da keine Differenz zu erkennen. Das haben Sie sich ja auch angeschaut, 80 bis 120, da konnten Sie auch noch eine Senkung sehen der Letalität durch die ECMO. Das war aber nicht nachweisbar, wenn die PaO2, FiO2 über 120 war. Und das sind, glaube ich, relativ klare Daten, die Ihnen zeigen, wenn man Patienten, die einfach nicht krank genug sind, an ECMO gibt, dann kaufen sie sich die verfahrensspezifischen Komplikationen und auch Sterblichkeiten ein. Das Gleiche gilt eigentlich auch für den Driving Pressure. Nun kann man diese Überleben abschätzen. Da gibt es mehrere Scores, die entwickelt worden sind. Die beruhen auf Alter, Body Mass Index, Schweregrad der Erkrankung. Der erste war der Preserve Score, auch von den französischen Kollegen entwickelt. Ja, Preserve Score 0 bis 2 haben es praktisch 90%, 95% überleben. Und dann haben die gezeigt, wunderbare Diskriminierung derjenigen, die eine Chance haben und die eine hohe Versterbensrate haben. Dann sind die Zürcher Kollegen gekommen, um Kollegen Maggiorini, haben sich das Ganze nochmal angesehen und dann sehen sie, dass das gar nicht so klar ist. 3 bis 4 war plötzlich eine bessere Überlebensrate als 0 bis 2. Also in der Praxis muss man da aufpassen, wenn man solche Scores benutzt, aus meiner Sicht. Es ist nachgebessert worden, der Rest-Score, das ist auch der Score, der empfohlen wird von der ELSO. Da geht Alter ein, da geht ein, ob ein Patient immunosupprimiert ist, Dauer der maschinellen Beatmung, die Art der Grunderkrankung, der pulmonologischen Grunderkrankung, ja, ob das eine Viruspneumonie ist, Asthma, Trauma etc., ob es ZNS-Probleme gibt, nicht-pulmonale Infektionen, PaCO2 über und unter 75, ob der Spitzendruck über und unter 42 ist. Und dann kriegen Sie einen Score. Und dieser Score kann entweder über 6 sein, dann sagt man Risikoklasse 1, 92% überleben, 3 bis 5, 2, 76 und in der letzten Gruppe haben sie 18. 18 kriegen sie relativ rasch zusammen. Ja. Wenn sie nochmal zurückgehen, sie sind über 60 minus 3. Sie haben noch eine nicht-pulmonale Infektion, sagen wir mal eine Kathetersepsis. Dann sind wir schon bei minus 3 und dann haben sie noch ein PaCO2 über 75, sind sie schon bei minus 7 und dann haben wir schon eine prognostizierte Sterblichkeit, also Überlebenswahrscheinlichkeit von 18%. Ja. Das sind die Daten aus dem initialen Paper, da sehen Sie auch die entsprechenden Konfidenzintervalle aufgetragen. Die werden natürlich größer, je schlechter, je schwerkranker die Patienten sind. Das ist ein Score, der primär einmal auf akute Erkrankungsmerkmale fokussiert. Auch das haben wir uns einmal angesehen und da sehen Sie es in der Tat. Wenn Sie in der Klasse 5 sind, dann haben Sie nach 36 Monaten, dann sind Sie bei den 18%. Wenn Sie sich das noch einmal aufschlüsseln, und in der Tat sind Patienten, die zwar ein PaO2, FiO2, sagen wir mal, von 70 haben, die optimal behandelt worden sind, die aber grundsätzlich gesamtintensivmedizinisch, ja, in einem guten Zustand sind, die haben gute Prognose. Ja, das sind die berühmten 20%, 25%, die Ihnen die Kollegen aus Großbritannien sagen, wenn Sie ganz selektive Patienten nur an ECMO nehmen, weil die ganz limitierte Anzahl von Zentren haben, wo es überhaupt angeboten wird. Ja. Und was beachtlich ist, dass so nach einem Jahr dann auch die Überlebensraten stabil sind. Das heißt, wenn man diese Patienten über ein Jahr bringt, dann haben die auch eine gute Langzeitprognose. Und etwas, was, glaube ich, auch nicht uninteressant ist, dass man nicht nur auf diese akute Erkrankung eingeht, über den RESP-Score, sondern auch Comorbidity-Index. Auch hier können Sie sehen, dass natürlich auch diese Nebenerkrankungen eine deutliche Rolle spielen. Und zwar insbesondere dann, wenn es um dieses Versterben in den ersten 12 Monaten geht. Das ist übrigens nichts Neues. Ja. Wir wissen alle aus den großen intensivmedizinischen Studien, dass etwa die doppelt so viele Patienten dann in den nachfolgenden Monaten versterben. Ja, soll jeder ECMO machen. Das, in der S3-Leitlinie steht drinnen, das ist von der österreichischen, deutschen und Schweizer Gesellschaft, ja, 20 Minimum. Das war nach langen Diskussionen und vielen Anrufen, war das so die Kompromissformel. Die Daten dazu sind aus dem Jahr 2015, wo man sieht, dass diese Lernkurve so ab 40 im Jahr beginnt gerade zu werden. Das sind diese Daten aus diesem Covid-Register, aus dieser ECMO-Covid-Study-Group aus Deutschland, 673. Und da sehen Sie die hohes, moderates und niedriges Case-Volume. Das war definiert, was hat man in 2019, also vor der Pandemie, gemacht. Low war unter 20, Intermediate 20 bis 49 und High Volume Center waren über 50. Finden Sie in Critical Care. Und da sehen Sie schon, das hat eine Rolle gespielt, weil hier haben Sie unter 25% nach ca. 150 Tagen Überleben. Und die High-Volume-Center haben bei diesen Patienten doppelt so hohes Überleben. Das kann man nicht wegdiskutieren. Und trotz dieser Daten hat bei uns in NRW die Landesregierung immer noch ECMO-Konsolen breit verteilt. Also ist eigentlich wissenschaftlich nicht nachvollziehbar, aber politisch opportun. Jetzt werden Sie sich fragen, was war denn unterschiedlich? Also die EOLA-Kriterien, das sind diese ELSO-Kriterien, erfüllt. 28% in den Low-Volume-Centern, 44 bzw. 45% in den Intermediate- oder High-Volume-Centern. Ja, dann sehen Sie, man tendiert auch Patienten mit einem SOFA-Score von 15 bis 21. Das ist schon ein Multiorganversagen, eben fortgeschritten, also würde ich, oder? eher schon, ja. Die haben natürlich eine schlechtere Prognose. Dafür haben sich die High-Volume-Center herangewagt an Patienten, die vorher nicht intubiert waren. Also diese berühmten Wach-ECMOs. Was war das Hauptproblem in den Low-Volume-Center? Das waren Blutungskomplikationen und das Monitoring der Blutgerinnung offensichtlich und die Therapie. Wenn Sie sich die Analyse ansehen, demografische Faktoren, ja, das Lebensalter spielt eine Rolle. Der BMI nicht, also BMI 30, 35, ich sage das auch immer zu meiner Frau, wenn sie sagt, ich soll nicht so viel essen, das ist etwas Produktives für die Intensivmedizin. Das wird mir als Ausrede zugeordnet, aber es ist mal so. Immunosuppression, ja, das macht auch eine schlechtere Überlebenswahrscheinlichkeit. Und wenn sie nicht intubiert waren, die Patienten, und sie gleich an ECMO gebracht haben, war das auch nicht positiv. Also der Glaube, dass diese Patienten irgendeinen Benefit haben, ist nicht der Fall. Die haben eher sogar eine höhere Versterben gehabt als die Patienten, die bereits 8 Tage an einer invasiven maschinellen Beatmung waren. Und interessant, je restriktiver man die EOLA-Kriterien eingehalten hat, offensichtlich war das schon etwas, was ein besseres Überleben erreicht hat. Und das Case-Volume, natürlich spielt das eine Rolle. Diese Daten gibt es auch aus Kanada, vor und während der Covid-Pandemie. Und diese Daten gibt es jetzt erst publiziert im Blue Journal, auch an einer relativ großen Datenbasis, über 4000 Patienten. Man hat einen ähnlichen Ansatz gewählt wie in der Studie, die ich Ihnen zuerst gezeigt habe. Also man hat sich die angesehen, die beatmet wurden nur, und die dann ECMO erhielten aufgrund einer Indikation. Das nennt man Emulated Target Trial Analysis. Und wenn Sie sich das ansehen, dann sehen Sie bei diesen Patientengruppen, das war aus Frankreich vor allem, Sie finden da kaum einen Patienten, der über 62 Jahre alt war. Also dort ist für die einfach auch die Grenze gewesen. Ja. Alle haben fast Prone Position gehabt. Ja. Also aus unseren Daten kann ich Ihnen sagen, wenn angerufen wird, dann ist maximal in 20-23% Prone Positioning. Sie sehen hier keinen Unterschied der Letalität zwischen reiner maschinellen Beatmung und den Patienten, die eine ECMO bekommen haben, bei entsprechender Indikation. Und die Daten, also Blutgasanalysen, Optimierung der Beatmung, das war nachvollziehbar. Und hier sehen Sie in Blau die Hochvolumencenter und in Rot die Niedervolumencenter. Unter 30 war Nieder, über 30 war Hochvolumencenter. Also ich persönlich sehe das eigentlich so, wir müssen die S3-Leitlinie nachschärfen, wir müssen da höhere, Sie lächeln mich schon an, aber ich weiß, wie schwierig das ist, aber rein wissenschaftlich muss man sagen, Sie müssen mindestens 25 bis 30 im Jahr machen, und zwar mit und ohne Covid, dass das funktioniert, dass Ihr Team es kann. Gut, wie ist das? Ich glaube, es spricht vieles dafür, die Indikationen schon eng zu halten. Daten zeigen, je enger Sie es halten, desto höhere Überlebensraten haben Sie an ECMO. Sie werden weniger Patienten behandeln, das ist klar, weniger Komplikationen. Wenn Sie eine breite Indikation stellen, und das machen wir derzeit in Deutschland, das muss man ganz klar sagen, dann werden Sie Survival an ECMO eher abnehmend haben. Dafür sprechen auch die Zahlen. Das ist nicht, dass die Zentren das nicht können, sondern wenn Sie Patienten mit höherem Lebensalter haben, dann dürfen Sie sich nicht wundern, wenn Sie eben nicht 40% Versterben haben, sondern 50 oder 60. Das ist so. Ich meine, wenn Sie in England jemanden sagen, Sie nehmen jemanden mit 80 an die ECMO, ich weiß nicht, was dann mit Ihnen passiert, aber... Und Sie haben natürlich mit steigender Anzahl, natürlich auch eine steigende Anzahl der typischen ECMO-Komplikationen, an denen ja auch Patienten versterben. In dem Sinne wäre ich dankbar für eine kontroverse Diskussion.